Gnade sei mit Israel, Gottes geliebtem Volk. Gnade sei auch mit uns allen, die wir zu den vielen Völkern zählen, die Gott allesamt von Herzen liebt. Ja, meine lieben Geschwister, darum geht es heute Morgen in unserem Predigttext. Um das eine Volk Israel und um die vielen Völker. Um das Geheimnis der Beziehung zwischen Israel und den Völkern, über das uns Paulus nicht im Unklaren lassen will. Man könnte auch sagen, es geht um das Geheimnis der Beziehung zwischen dem erstgeborenen Kind und den nachgeborenen Söhnen und Töchtern. Das ist tatsächlich ein merkwürdiges Phänomen, dieses Verhältnis zwischen Erstgeborenem und den Nachgeborenen. Das erstgeborene Kind erlebt etwas und bekommt etwas, das die später Geborenen niemals erleben und bekommen können. Die erste Liebe zu einem eigenen Kind. Sie ist vom Zauber des Anfangs geprägt. Das wirkt auf die folgenden Kinder wie ein Nachgesetztwerden, wie ein weniger wert sein, wie ein weniger geliebt sein. Doch das trifft nicht zu. Das zweite und jedes weitere Kind ist als Mensch wiederum etwas völlig Neues in der Welt. Und so kommt auch durch dieses Kind um seiner selbst willen eine Neuschöpfung und der Zauber des Anfangs in die Familie. Aber es gibt etwas, das ist nicht mehr neu und erstmalig, nämlich das Vatersein, das Muttersein. Das kennen die Eltern schon. Mit dem zweiten Kind gehen sie schon viel gelassener und sicherer um. Es bekommt die Liebe und Zuwendung viel selbstverständlicher zu spüren und so kann leicht der Eindruck entstehen, ich bin weniger wert, weniger bedeutsam für die Eltern. Ich werde weniger gesehen. Meine ersten Schritte werden nicht so mit Spannung erwartet und mit derselben Begeisterung aufgenommen. Die wissen ja schon alles über mich. Und dann kommt der Moment, in dem die Eltern merken, sie wissen noch nichts über das neue Kind. Gar nichts. Sie vergleichen mit dem ersten Kind und stellen fest, das zweite Kind ist anders. Und zwar ganz anders. Und wenn die Eltern beginnen zu vergleichen, fängt das ganze Elend unter den Geschwistern so richtig an. Das Vergleichen provoziert das Rivalisieren darum, wer ist der Bessere? Wer bringt die Eltern besonders zum Staunen? Oder wer bekommt das höhere Ansehen? Ich möchte dieses Phänomen gerne an der Geschichte Israels zeigen. Was Paulus hier in unserem Predigttext auf hohem theologischen Niveau ausführt, das drückt Jesus im vorhin gehörten Gleichnis in einfacher, bildhafter Sprache aus. Mit seiner Geschichte trifft er mitten in die Volksseele und knüpft an bei den Wurzeln des Volkes Israel. Es war ein Vater, der hatte zwei Söhne, einen Erstgeborenen und einen Zweitgeborenen. Für die Menschen leuchtet die Urfamiliengeschichte ihres Volkes auf. Der Vater, als dessen Kinder sie sich verstehen, Abraham, hat zwei Söhne, einen Erstgeborenen, Ismael, und einen Zweitgeborenen, Isaak. Und im Altertum hatte sich das Vergleichen der Kinder in einem hartherzigen Gesetz niedergeschlagen, dem Erbrecht. Das väterliche Erbe steht dem Erstgeborenen zu. Die jüngeren Geschwister erhalten quasi den Mindestlohn und müssen den Ältesten als Herrn und Bestimmer anerkennen. Sie stehen unter seiner Vorherrschaft. Im Gleichnis ist der Jüngere damit nicht einverstanden. Er lässt sich vom Vater das, was ihm zusteht, auszahlen, um der Vorherrschaft des Bruders zu entfliehen. Auch zwischen Ismael und Isaak entbrennt der Bruderstreit. Vom Gesetz her ist alles klar. Ismael ist der Erstgeborene. Die Menschen, die Jesus zuhören, kennen die Geschichte. Sie wissen um die Rivalität zwischen Isaak und Ismael. Aber eigentlich ist es die Rivalität zwischen Sarah, Abrahams Ehefrau, und Hagar, der ägyptischen Sklavin. Und sie wissen auch, wer in diesem Konflikt Gewinner und Verlierer geworden ist. Zwischen diesen Konkurrenzkämpfen um das Erbe steht Abraham, der Vater beider Söhne. Für ihn ist Ismael sein erstgeborener Sohn, ebenso wie für Hagar. Für Sarah ist Isaak ihr Erstgeborener. Und für sie ist es ein Affront, dass die Sklavin sich zur Herrin aufspielt. Das ganze Geschehen um Abraham mit Sarah, Hagar, Ismael und Isaak stellt das starre Gesetz der Erbfolge in Frage. Das Vaterherz Abrahams kommt in Bedrängnis durch dieses Gesetz. Er klebt nicht an dieser Regelung, sondern ist innerlich frei von diesem Erbrecht. Er liebt seine Söhne beide in ihrer Einzigartigkeit und Besonderheit. Er ist für beide der Abba, der liebende Vater. In 1. Mose 17 lesen wir, dass er mit 86 Jahren erstmalig Vater wird und wie Gott besonders zu ihm spricht, als er ihm die Geburt Isaaks ankündigt. Inzwischen ist Abraham 99. Und Gott redete mit ihm und sprach: Siehe, ich bin der, der mit dir im Bund steht. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram, das heißt erhabener Vater, heißen, sondern Abraham, Vater der vielen, soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Als ihm 100-jährig Isaak geboren wird, da fühlt Abraham das, was Gott ihm ein Jahr zuvor zugesprochen hatte. Er ist der Vater beider Söhne. Er wünscht sich, dass beide Erben sein sollen und beide sollen freie Menschen sein. Doch erst einmal entfaltet das altbewährte Erbgesetz noch seine volle Wirkung. Einer der Söhne wird in die Wüste geschickt. Hier der Ältere, Ismael. Im Gleichnis verlässt der Jüngere das Vaterhaus. Spannend wird es in der nächsten und übernächsten Generation. Ein Vater, nämlich Isaak, hat zwei Söhne. Diesmal wird das Gesetz der Erbfolge auf ganz neue Weise in Frage gestellt. Die beiden Söhne sind Zwillinge, also zwei Erstgeborene gleichzeitig. Hier wird offenbar die Konkurrenz der Brüder schon vor der Geburt aufgehoben. Oder? Es scheint so, als hätten die Söhne das geltende Erbgesetz schon in den Genen. Der Kampf um das Erstgeburtsrecht beginnt im Mutterleib. Wer schafft es zuerst? Jakob erhält seinen Namen, weil er den Bruder, der es zuerst bis zur Geburtspforte geschafft hatte, an der Ferse festhält und ihn zu bremsen. Das Leben beginnt schon als Wettlauf und der geht einstweilen 1:0 für Esau aus, trotz des Fouls von Jakob. In dieser ersten Kampfrunde ist Jakob der Verlierer. Esau ist der Erstgeborene. Doch Jakob gibt sich damit nicht zufrieden. In einer Stunde großer Schwachheit auf Seiten Esaus nutzt er seine ganze Überlegenheit aus und kauft dem Bruder das Erstgeburtsrecht ab. Seine Motivation: er will um jeden Preis das Erbe und er will der Herr anstatt der Diener sein. Esau in seiner materiellen Bedürftigkeit geht auf den Handel ein. Jakob siegt auf ganzer Linie im vollen Bewusstsein des höheren Wertes, den er sich hier für ein billiges Linsengericht gesichert hat. Jetzt steht es 1:1. Aber es kommt, wie es kommen musste. Zum Zeitpunkt der Einlösung seines Rechtes auf Segen, Erbe und Herrschaft kann sich Esau nicht mehr erinnern. Vor der juristischen Instanz, dem Vater Isaak, kann Jakob seinen Kuhhandel mit dem Bruder nicht geltend machen. Doch auch die Eltern sind voll im Konkurrenzmodus. Der Vater ist ganz auf der Seite Esaus, die Mutter fiebert für ihren Jakob, der seinem Namen alle Ehre macht. Denn in diesem Gefecht hilft nur noch ein Betrugsmanöver. Und tatsächlich, Jakob trägt den Sieg davon. Esau geht als Verlierer leer aus. 2:1 für Jakob. Jetzt könnte Jakob triumphieren. Endlich hat er sich den schon erkauften Segen durch Betrug verfügbar gemacht. Doch das, was er eigentlich angestrebt hatte, das Erbe, das Leben, Wohlergehen und Herrschaft, verfehlt er in einem noch größeren Ausmaß. Er erntet den Hass seines Bruders, er muss um sein Leben fürchten und fliehen. So kann er sein Erbe, den schon gespendeten, zugesprochenen Segen, nicht antreten. Und der Bruder tragischerweise auch nicht. Bei Paulus klingt das so: Denn Gott hat alle miteinander eingeschlossen in den Unglauben, damit er sich über alle erbarme. Der Unglaube besteht darin, dass sie sich nicht vorstellen können, dass der Segen, die Liebe, das Erbe für beide Brüder bereitsteht. Jesus formuliert es im Gleichnis so, dass beide Söhne sich nicht für Söhne, sondern für Lohnarbeiter halten. Seinen letzten Schliff in Sachen Selbstbehauptung in einem gnadenlosen Wettbewerbsprinzip erhält Jakob bei seinem Onkel Laban. Diese Episode seines Wettkampflebens gipfelt in einer bemerkenswerten Begebenheit, die ihm einen neuen Namen beschert: Israel. Als Sieger sogar über seinen gerissenen Onkel Laban zieht er mit einer großen Familie und großen Tierherden Richtung Heimat. Endlich will er zurück zu den Eltern und sein Erbe antreten. Endlich will er sich mit seinem Bruder Esau versöhnen. In einer Nacht, sie waren am Fluss Jabbok angekommen, ringt ein Unbekannter mit ihm bis zur Morgenröte. Und Jakob kämpft, wie es nun mal seine Art ist. Er kämpft, um zu siegen. Als der Mann merkt, dass er Jakob nicht bezwingen kann, berührt er dessen Hüftgelenk. Wir können uns vorstellen, wie verbissen Jakob gekämpft haben muss, dass er sich durch die sanfte Berührung des Hüftgelenks, das Hüftgelenk verrenkt hat. Der Mann bittet: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Worauf Jakob antwortet: Ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Hier gipfelt sein Kampf im Erzwingen des so heftig herbeigewünschten Segens. Und da hinein hört er die Worte: Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Israel bedeutet Gotteskämpfer. Jakob geht also aus dem Lebenswettkampf vielfach als Sieger hervor. Durch Faulen, Erkaufen, Betrügen und Erzwingen kommt er zu großem materiellen Reichtum und einer vollzähligen Familie, 12 Söhne. Und doch zerrinnt ihm all das Gute, all der Segen, der ihm schon lange vor seiner Geburt zugedacht und zugesprochen war, zwischen den Händen. Er kann ihn im Wettbewerbsmodus gar nicht in Empfang nehmen, nicht genießen, sich nicht daran erfreuen. Er verliert seine geliebte Rahel und deren Erstgeborenen Josef. Er bangt um Benjamin, seinen Jüngsten, und eine Hungersnot bringt ihn materiell in existenzielle Not. Im Gleichnis entspricht diese Haltung dem älteren Sohn, der sich abmüht und abkämpft und gar nicht wahrnimmt, was der Vater ihm liebevoll in Erinnerung rufen muss. Mein Kind, was mein ist, ist dein. Paulus drückt es so aus: Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Völker eingegangen, sprich heimgekommen ist. Die Völker entsprechen dem jüngeren Sohn, der heimkehrt. Er ist derjenige, der zuerst umdenkt, der begreift, dass er Sohn ist und nicht ein Lohnarbeiter, dass er Erbe ist, weil er zur Familie gehört. Das Umdenken, Metanoia, ist ein zentraler Begriff im Neuen Testament, fällt dem Siegertypen deutlich schwerer als dem Versager. Der Versager hat nichts mehr zu verlieren. Es ist leichter, das zerlumpte Gewand gegen ein Feierkleid einzutauschen, als seine Dienstkleidung mit all den Dienstgraden abzulegen. Für den, der sich für den Sieger hält, ist es ungeheuer schwierig, sich einzugestehen, dass sein verbissenes Kämpfen um Lebensqualität und Lebensraum gar nicht nötig gewesen wäre, dass er zum Feiern berufen ist. Doch auch der Sieger, Israel, der Gotteskämpfer, wird gerettet werden aus dieser Verhärtung, wie Paulus sagt. Denn aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit, ich nenne es Vaterlosigkeit, von Jakob abwenden, damit er sich endlich als geliebten Sohn begreifen kann, dem das Erbe immer schon verheißen war und der sich das Leben weder erkaufen, noch ergaunern, noch gar erzwingen muss. Am Ende seines Lebens kann Jakob diesen überströmenden väterlichen Segen an seinen Sohn Josef weitergeben, der unter seinen Brüdern viele Jahre lang der Verlierer war. In Genesis 49 spricht er seinem Sohn zu: Josef ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle. Seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Die Segnungen deines Vaters übertreffen die Segnungen meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. In diesen Segensworten verbirgt sich schon der Hinweis auf Jesus, den Erlöser aus Zion. Als großartiger Familientherapeut erzählt Jesus die Familiengeschichte Gottes ganz neu, so wie sie auch sein könnte. Der barmherzige himmlische Vater vergleicht nicht, sondern sieht jedes einzelne Kind mit den Augen der Liebe an, lächelt ihm wohlwollend zu und nimmt es in seiner Einzigartigkeit wahr. Den Namen Isaak könnte man auch so übersetzen: Er lächelt das Kind an. In der Reihe der drei Urväter ist Isaak das Bindeglied zwischen Abraham, dem Vater vieler Völker, und Jakob, dem Gotteskämpfer. Gott lächelt seine Kinder an, jedes einzelne, und er schickt seinen ältesten Sohn, um die jüngeren Geschwister heimzuholen, die Sieger und die Verlierer. Indem Jesus den Weg des Verlierers bis ans Kreuz geht, erteilt er dem Wettbewerbsprinzip um die Liebe des Vaters und dem alten Erbrecht ein für allemal eine Absage. Über seinen bevorstehenden Tod hat er in Johannes 12 Folgendes gesagt: Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Alle. Der Fürst dieser Welt scheint mir dieser Wettbewerbsgeist zu sein, dem Jakob zu viel seiner Lebenszeit geopfert hatte. Es liegt nicht an Gott, ob wir uns für seine Kinder oder für Lohnarbeiter halten. Paulus sagt, Gottes Gnadengaben und Berufung sind unwiderruflich. Für Gott sind und bleiben wir seine Kinder und Erben der göttlichen Segnungen. Was hindert mich, was hindert uns, diesen Segen in Empfang zu nehmen?